Paris 1913. Wenn Buenos Aires in der letzten Folge wie ein Hafen klang, dann klingt Paris jetzt wie ein Saal. Gläser klirren, Stoff raschelt, ein selbstbewusstes Murmeln, als würde die Stadt sich gegenseitig bestätigen: Wir wissen, was modern ist. Und dann kommt etwas hinein, das nicht ganz dazu passt. Ein fremder Rhythmus, ein enger Schritt, eine Nähe, die man nicht nur sieht, sondern spürt. Der Tango kommt nach Europa nicht als Original, das man einfach übernimmt. Er kommt als Gerücht, als Mode, als Versprechen von etwas Ungezähmtem. Und Paris ist genau der Ort, an dem solche Versprechen funktionieren. Weil Paris Fremdes nicht nur bewundert, sondern es sofort bearbeitet. Es wird gezeigt, nachgemacht, diskutiert und dann, ganz praktisch, in eine Form gebracht, die in Salons bestehen kann. In dieser Folge schauen wir auf den Moment, in dem der Tango vom Skandal zum Welterfolg kippt. Wie er in Paris zur Sensation wird, wie er dort modifiziert wird und wie genau diese Modifikation zurückwirkt, bis nach Buenos Aires. Willkommen bei Kulturwelten, Musik, Folge 2, vom Skandal zum Welterfolg, Tango in Paris und Co. Paris, 1913. Wenn Buenos Aires am Anfang wie ein Hafen klingt, dann klingt Paris wie ein Saal. Gläser klirren, Stoff raschelt, leise Gespräche, dieses selbstbewusste Murmeln einer Stadt, die gewohnt ist, Trends zu erfinden. Und dann etwas, das nicht ganz dazu passt. Ein fremder Rhythmus, ein Schritt, der enger ist als das, was man hier kennt. Der Tango kommt nach Europa nicht als Original, das man einfach übernimmt. Er kommt als Gerücht, als Mode, als Versprechen von etwas Ungezähmtem. Und Paris ist genau der Ort, an dem solche Versprechen funktionieren. Weil Paris die Fähigkeit hat, Fremdes nicht nur zu bewundern, sondern es sofort zu bearbeiten, zu veredeln, zu verkaufen, zu normalisieren. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entsteht in Paris eine regelrechte Tangomanie. Forscher beschreiben diese Phase als eine Craze, also als Welle, die nicht nur Tanz betrifft, sondern Alltag. Der Tango taucht auf in Vergnügungsparks, in Tanzsälen, in privaten Salons. Er ist Thema in der Presse. Er ist Gesprächsstoff, der gleichzeitig prickelnd und peinlich sein darf. Ein wichtiger Ort ist Magic City. Ein Vergnügungspark mit Tanzfläche, der als Treffpunkt der Elite beschrieben wird. Dort dient der Tango nicht nur als Unterhaltung. Dort wird der Tango modifiziert. Das ist ein Schlüsselpunkt für diese Folge, denn sobald Tango in diese Pariser Räume gelangt, beginnt eine Übersetzung. Kulturell, körperlich, moralisch. Theoretisch gesprochen ist das ein Prozess der Domestizierung. Etwas, das als wild markiert ist, bekommt eine Form, die in bürgerlichen Kontexten akzeptabel ist. Nicht ohne Reibung, nicht ohne Skandal, aber mit einem erstaunlichen Effekt. Der Skandal wird am Ende Teil des Marketings. Und genau so zieht es den Tango vom Rand in die Mitte. Nicht durch ein Argument, sondern durch Inszenierung. Man kann das auch als Exotisierung beschreiben. Paris liebt den Blick auf das andere. Und der Tango erhält in dieser Zeit oft eine exotische, erotische, südamerikanische Aufladung. Dabei verschiebt sich etwas. Das Fremde wird konsumierbar. Der Körper wird zur Attraktion. Der Tanz wird zum Objekt eines Blicks, der zugleich begehrt und kontrolliert. Vielleicht ist das der Grund, warum der Tango in Europa so schnell zündet. Er ist neu, aber nicht völlig unverständlich. Er ist eng, aber man kann ihn zähmen. Er wirkt riskant, aber gerade das macht ihn modern. Und dann gibt es diese Pariser Spezialität, die Verbindung von Tanz und Alltag. Tango bleibt nicht auf den Abend beschränkt, er wandert in den Nachmittag. Tango-Tees, Theater und große Räume, die zu Teestunden mit Tanz werden. Man trinkt Tee, beobachtet, probiert Schritte. Und plötzlich ist Tango nicht mehr nur Nacht. Er ist Gesellschaft, er ist Mode, er ist eine Bühne im Hellen. Das klingt harmlos, ist aber kulturell radikal, weil es den Tango aus der Zone des Anrüchigen herauszieht, ohne ihn ganz unschuldig zu machen. Paris entwickelt in dieser Zeit eine Art Salon-Tango, nicht als Betrug, sondern als neue Version, eine, die auf europäische Körperideale passt, auf Distinktionsbedürfnisse, auf Kontrolle. Und damit beginnt der Tango, die Welt zu erobern. Nicht trotz der Veränderung, sondern durch sie.
Wenn Tango in Europa ankommt, kommt er nicht allein. Er kommt mit einer moralischen Debatte. In der Presse dieser Jahre liest man immer wieder zwei gegensätzliche Tonlagen. Faszination und Warnung. Das ist typisch für moralische Modernisierungsphasen. Neue Körperpraktiken lösen Angst aus, weil sie Grenzen neu sortieren. Was darf öffentlich sichtbar sein? Wie nah dürfen Körper sich kommen? Welche Rollen gelten als anständig? Der Tango ist dafür wie gemacht. Er bringt Menschen näher zusammen, als es in vielen europäischen Gesellschaftstänzen üblich war. Und er zeigt diese Nähe nicht als Zufall, sondern als Struktur. Im Gehen, im Halten, im kurzen Innehalten. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, der Tango zwingt zu einer offenen Verhandlung. Führung ist nicht einfach Besitz, sie ist Angebot und sie muss angenommen werden, sonst fällt die ganze Konstruktion auseinander. Das macht den Tanz so spannend und so angreifbar. In Paris wird diese Spannung sehr schnell mit Erotik verknüpft. Nicht unbedingt, weil Tango objektiv erotischer wäre, sondern weil er als fremd markiert wird, als südamerikanisch, als nicht europäisch, als etwas, das die zivilisierte Ordnung ankratzt. Einige historische Studien zeigen, wie stark in Paris über den Tango als Projektionsfläche für Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit gesprochen wurde. Der Tango wird zum Beispiel genutzt, um einen verweichlichten Mann oder eine zu freie Frau zu imaginieren. Das sind keine neutralen Beobachtungen, das sind kulturelle Kämpfe. Und dann kommt die nächste Ebene. Institutionen reagieren. Es gibt Berichte über kirchliche und staatliche Ablehnung, Verbote oder Einschränkungen in verschiedenen Ländern. Manchmal sind das tatsächliche Verordnungen, manchmal sind es symbolische Gesten, manchmal sind es Zeitungsmythen, die eine Stimmung verdichten. In Italien kursierten Verbote, in kirchlichen Kreisen wurde Tango als unsittlich diskutiert. Und in der europäischen Presse taucht 1914 die berühmte Geschichte auf, dass der Papst den Tango missbillige und stattdessen die Furlana empfehle. Ob man das als Verbot oder als moralische Position beschreibt, ist wichtig. Aber die Wirkung ist klar. Solche Geschichten machen Tango erst recht sichtbar. Denn Skandal ist Reichweite. Und genau das passiert. Der Tango wird in Europa gleichzeitig bekämpft und gefeiert. Er wird zum Symbol der Zeit vor dem Krieg. Eine Zeit, die sich modern fühlt, nervös ist, neugierig und irgendwo ahnt, dass etwas zu Ende geht. Hier lohnt sich eine theoretische Perspektive, die ich sehr hilfreich finde. Man kann Tango als Teil einer politischen Ökonomie der Leidenschaft betrachten. Ein Tanz wird nicht nur getanzt, er wird gehandelt, er wird verkauft,
Er wird mit Bedeutungen belegt, die Machtverhältnisse spiegeln. Wer darf exotisch sein? Wer wird exotisiert? Wer profitiert von der Aura des Fremden? Und wer verschwindet dabei aus dem Bild? Paris ist in dieser Hinsicht nicht nur Bühne, Paris ist Filter. Der Tango, der Europa erobert, ist nie nur der Tango von Buenos Aires. Er ist ein Tango, der durch europäische Fantasien gegangen ist, durch Mode, durch Presse, durch Moral. Und genau deshalb wirkt er so stark, weil er nicht nur Musik ist, sondern ein kulturelles Ereignis.
Jetzt kommt der Punkt, der oft übersehen wird, die Rückwirkung. Als Tango in Paris ankommt, passiert in Argentinien etwas Paradoxes. Der Blick von außen liefert Legitimation. Plötzlich gilt der Tango nicht mehr nur als Musik der Randzonen, sondern als Exportgut, als etwas, das die Welt interessiert. Und das verändert seine Stellung im eigenen Land. Das ist ein typischer Mechanismus kultureller Anerkennung. Ein Stil wird im Zentrum aufgewertet, weil er im Ausland erfolgreich ist. Die internationale Bühne wirkt wie ein Siegel. In einigen Darstellungen wird Paris sogar als entscheidender Hebel beschrieben, der Tango in bürgerlichen Kreisen Argentiniens gesellschaftsfähiger macht. Nicht, weil sich der Tango verbessert hätte, sondern weil sich der Blick auf ihn verändert. Man könnte das als Rückimport von Prestige beschreiben. Gleichzeitig verändert Europa den Tango technisch. Weil ein Tanz, der in engen, improvisierten Räumen entstanden ist, in großen Sälen anders funktioniert. In Paris entstehen Regeln, Stilisierungen, Schrittfolgen, Normen. Das ist nicht nur Tanzpädagogik, das ist kulturelle Standardisierung. Und sie hat Folgen. Improvisation wird teilweise ersetzt durch Vorführbarkeit. Nähe wird teilweise ersetzt durch Form. Der Tango wird glatter. Nicht vollständig, aber spürbar. Auch musikalisch passt sich vieles an. In europäischen Kontexten werden Tangos komponiert und gespielt, die sich stärker an lokale Hörgewohnheiten anlehnen. Forscher beschreiben, wie bestimmte Pariser Orte und Musiker zur Ausbildung eines französischen Tango-Gefühls beitragen, das dann wiederum in der Szene kursiert. Das heißt, der Tango wird transatlantisch. Nicht nur als Reise, sondern als Austausch. Er verändert sich in beide Richtungen. Er wird zugleich global und fragmentiert. Und dann passiert das, was man fast als Domino-Effekt erzählen kann. Von Paris geht es weiter. London, Berlin, St. Petersburg und kurz darauf auch nach New York. Historiker beschreiben diese Ausbreitung als rasch und mediengetrieben. Presseberichte, Illustrationen, Tanzschulen, Vorführpaare, Modeartikel, alles spielt zusammen. In Großbritannien werden Tango-Tees populär. In Berlin wird Tango Teil urbaner Unterhaltungskultur. In Russland taucht Tango als Zeichen moderner Großstadt auf. Sogar avantgardistische Künstler greifen das Motiv auf, weil es für Urbanität, Körper, Moderne steht. Was dabei spannend ist, der Tango ist nicht nur ein Tanz, der wandert. Er ist ein Symbol, das wandert. Er steht in Europa für Modernität, für Grenzüberschreitung, für neue Körperlichkeit, für das prickelnde Gefühl, dass Regeln beweglich werden. Und genau dieses Symbol bleibt auch dann wirksam, wenn die konkrete Tanzform sich verändert. Der Tango in Europa ist deshalb beides: kulturelle Übersetzung und kulturelle Erfindung.
Man kann sich jetzt fragen, was geht verloren, wenn Tango salonfähig wird? Und was wird gewonnen? Verloren geht oft ein Teil der sozialen Schärfe, die Erinnerung an Armut, Migration,
Randzone. Die konkreten Körpererfahrungen, aus denen der Tango geboren wurde. Gewonnen wird Reichweite und vielleicht auch eine neue Art von Tiefe. Denn sobald Tango in neue Milieus kommt, wird er anders gelesen. Er wird zu Kunst, zu Stil, zu Lebensgefühl. Er wird, ganz schlicht, zu etwas, das Menschen besitzen wollen. Nicht als Eigentum, aber als Teil ihrer Identität. Hier kommt noch einmal Theorie ins Spiel. Kulturelle Praktiken verändern sich, wenn sie den sozialen Raum wechseln. Das ist keine Verfälschung, sondern ein normaler Prozess. Aber es lohnt sich, ihn sichtbar zu machen. Wenn Paris den Tango zähmt, dann nicht nur aus Moral, auch aus ästhetischem Bedürfnis, aus dem Wunsch nach Eleganz und aus dem Wunsch, Fremdes so zu gestalten, dass es in das eigene Weltbild passt. Das ist die Ambivalenz. Tango wird bewundert und gleichzeitig kontrolliert. Tango wird gefeiert und gleichzeitig umgeschrieben. Wenn man an die Pariser Jahre 1910 bis 1914 denkt, sieht man fast wie im Zeitraffer, wie Moderne funktioniert. Ein kulturelles Produkt kommt von außen. Es löst Begeisterung und Angst aus. Es wird medial verstärkt. Es wird standardisiert. Es wird kommerzialisiert. Und am Ende ist es überall. Dann bricht der Krieg aus und die Welt verändert sich. Viele dieser Tanzräume werden stiller. Viele Karrieren enden. Viele Bewegungen, die wie Spiel aussahen, bekommen plötzlich einen ernsten Schatten. Aber der Tango bleibt, weil er bereits mehr geworden ist als ein Trend. Er ist eine Form, eine Haltung, ein kulturelles Gedächtnis, das sich an neue Orte anpasst. Und jetzt, am Ende dieser Folge, ist der Bogen zurück zu Buenos Aires wichtig. Wenn man Tango heute hört oder tanzt, trägt man immer beide Geschichten mit. Die Geschichte der Randzonen und die Geschichte der Salons. Die Geschichte der Körper, die überleben mussten, und die Geschichte der Körper, die sich Modernität leisten konnten. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum der Tango so lange überlebt. Weil er beides aushält. Rohheit und Eleganz, Begehren und Kontrolle, Skandal und Welterfolg. In der nächsten Folge gehen wir in die goldene Ära. Wir treffen auf Stimmen, auf Namen, auf Ikonen. Und wir hören, wie aus einer urbanen Praxis eine musikalische Welt wird, die plötzlich ganze Jahrzehnte prägt.